Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast im Museum für Kommunikation in Bern und unser Thema ist die Ausstellung namens Super, die zweite Schöpfung. Hierin geht es um neue Technologien, die unser Leben beeinflussen oder beeinflussen werden. Stichworte sind zum Beispiel künstliche Intelligenz, Digitalisierung und so weiter. Meine Gäste heute, Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin und Katharina Fischer, Theaterpädagogin und Lehrerin. Jetzt waren wir gerade 1,5 Stunden in dieser Ausstellung, frisch vom Rundgang, noch ein Kaffee dazwischen, ganz schnell die frischen Eindrücke. Patricia, was ist denn dir besonders aufgefallen in dieser Ausstellung?
Mir hat die Kombination von Ausstellung und Theatereinlagen sehr gut gefallen. Wir wurden immer mal wieder von zwei Gärtnern in ihre Überlegungen sozusagen hineingezogen. Mhm. Und das fand ich ein total spannendes Konzept.
Also das waren die, die uns geimpft haben?
Unter anderem,
genau. Also mich haben sie auf jeden Fall nochmal geimpft.
Uns haben sie auch noch ein bisschen aufgepusht.
Ich bin jetzt 5G und aufgepusht mit Kokain und intelligenzsteigernden Medikamenten.
Also um diese Themen geht es in dieser Ausstellung. Das haben wir jetzt schon mal erfahren auf diesem Weg. Was ist denn dir besonders aufgefallen, Katharina?
Ja, da bin ich jetzt am gleichen Ort. Das ist natürlich schon diese Impfung, dass man plötzlich vor die Frage gestellt wird, möchte ich jetzt eine zusätzliche Impfung, die mich noch aufboostet zu einem wirklich extrem intelligenten und dann auch noch gut aussehenden und resistenten Menschen, das hat mich sehr fasziniert. Das andere, was mir aufgefallen ist, da kommen wir vielleicht noch drauf, ist, dass der Versuch, die Natur in die Ausstellung zu bringen, auf eine ganz technische Art, das hat mich irgendwie auch fasziniert. Ich habe mich gefragt, was macht der Baum bei diesen ersten Stationen? Warum ist da ein Baum in der Mitte? Und im Verlauf der Ausstellung ist mir dann klar geworden, dass es ein Versuch ist, etwas herzustellen, was definitiv nicht herstellbar ist und genau das der Reiz daran ist.
Also wir laufen verschiedene Stationen an im Verlauf dieser Ausstellung. Wir fangen bei 3 Kränkungen an, die der Mensch erfahren hat, unter anderem, dass er merkt, dass sein Universum nicht das Zentrum des ganzen Universums ist, nämlich die Welt ist das schlicht und einfach nicht. Dann geht es darum, dass der Mensch vom Affen abstammt, eine weitere Kränkung. Und dann geht es auch noch darum, dass das Unterbewusste eigentlich quasi unser Tun bestimmt. Und an ganz vielen von diesen Orten erlebt man verschiedene Sachen. Jetzt möchte ich aber noch schnell meines erwähnen, weil das passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, Katharina. Es gibt da einen Moment, wo man sich einen Wunschzettel zusammenstellen kann, also quasi sein Kind wünschen darf. Und da kriegt man irgendwie eine Gesamtsumme von 60.000. Ich habe jetzt einen Zettel vor mir. Und da kann man auswählen nach Rezept, was jetzt da genau dieses Kind, das noch geboren werden wird, wie das auszusehen hat. Also zum Beispiel männlich oder weiblich kostet 5.000 Franken je Lösung. Dann gibt es Haarfarbe zur Bestimmung, Augenfarbe und dann Erbkrankheiten. Screening und Vermeidung durch Eingriff in die Genbahn. Und dann gibt es noch Genverstärker und Talentbooster. Man kann jetzt zum Beispiel sich ein musikalisches Kind mit mathematischen Fähigkeiten zusammenstellen lassen. Das kostet dann irgendwie 20.000 Franken. Aber bei einer Kostenübergrenze von 60.000 kommt man schnell mal an die Grenze. Und dann ist die Frage, was wählt man aus? Hat jemand von euch diesen Zettel ausgefüllt?
Ja. Tja, ich habe ihn ausgefüllt und natürlich, wie ich so bin, das nicht genau gelesen. Das heißt, ich habe die Kostengrenze von 60.000 nicht mit einbezogen und bin jetzt bei 125.500 gelandet. Das ist eigentlich ein Mensch, der sowohl weiblich als auch männlich ist, damit diese Gender-Debatte schon mal von Beginn weg wegfällt. Und überhaupt keine Krankheiten haben wird, genverstärkt sein wird und ein Talent per se. Das heißt, es wird ein eher langweiliger Mensch wahrscheinlich. Aber dafür klappt alles.
Mhm. Es klappt wirklich alles.
125.000.
Aber da merkt man ja, man müsste eigentlich Entscheidungen treffen, die noch recht wichtig sind. Was mich daran auch verblüfft hat, und vielleicht ist das irgendwie im Zentrum dieser ganzen Angelegenheit, ein Teil der Ausstellung hat eigentlich mit Science Fiction gar nichts zu tun, ein Teil davon ist schon da. Den gibt's schon.
Also ich möchte keinesfalls so ein Designer-Baby. Ich habe es nicht ausgefüllt und nicht, weil ich logischerweise wünschen sich alle ein gesundes Kind. Aber ich habe mich dann gefragt, ja, was ist denn, wenn ich das sozusagen designe und dann ist das trotzdem ein Kind, das vielleicht nicht meinen Vorstellungen entspricht. Also ich glaube nicht so daran, dass das funktionieren würde und stelle mir das auch eher schrecklich vor, wenn ich dann so ein perfektes Kind hätte und das dann aber vielleicht die Erwartungen trotzdem nicht erfüllt.
Ja gut, die Gene machen ja nur ein Drittel aus eines menschlichen Lebens. Das andere ist die sozialen Bezüge und Erziehung und so, das spielt ja auch noch eine Rolle. Man kann noch einwirken, immerhin. Mhm.
Also interessante fand ich an der Ausstellung eben diese Geschichte, dass nicht alles Science-Fiction ist, sondern dass ein Teil von diesen Sachen da sind. Und dann wird natürlich auch eine ganz wichtige Frage gestellt. Und ich glaube, die ist im Zentrum von dem allem. Möglich ist ganz vieles, auch technisch gesehen. Aber muss man das alles auch tatsächlich denn erfüllen? Muss man tatsächlich die ganzen technischen Möglichkeiten auskosten?
Ja, das ist die Beklemmung, die mir in dieser Ausstellung halt entgegen oder die sie in mir ausgelöst hat, die Beklemmung von man kann's, soll man's tun, wer entscheidet es, wie stehe ich dazu, das hat wirklich so Fragen aufgeworfen, wo ich gemerkt habe, ja, natürlich ist es schön, wenn wir Krankheiten heilen können oder gar nicht erst entstehen lassen können, auf der anderen Seite, wenn wir alles leiden, alle Intuition, jedes Scheitern, jede Art von Entbehrung aus unserem Leben streichen, dann fällt einfach vieles, viele Lernprozesse fallen weg, viele charakterbildende Merkmale von uns fallen weg, die mir einfach sehr gefallen. Ich möchte nach dieser Ausstellung so in die Welt rausrufen, ja, bitte scheitert, bitte leidet, bitte seid intuitiv und handelt nach dem Bauchgefühl, so, was natürlich auch nicht die beste Lösung ist, aber es ist so dieser Boost von besser optimieren, noch besser machen, noch den Tod noch rausschieben, das Leiden wegbeamen, die Makel an uns, die uns ja auch sympathisch machen, wegmachen, wird so steril. Es wird steril und perfekt und das Unperfekte gefällt mir einfach viel besser.
Mhm. Also da spricht doch eine große Skepsis draus. Patricia, wie siehst du das?
Ja, vor allem was passiert aus denen, die das aus irgendeinem Grund nicht machen können, sei es, weil ihnen das Geld fehlt oder sie das aus anderen Gründen ablehnen. Also wird damit eigentlich eine Zweiklassengesellschaft geschaffen, die dann aus sozusagen Superwesen und den anderen besteht. Mir ist da dieser Film Gattaca in den Sinn gekommen. Das ist schon über 20 Jahre her, als der gedreht wurde. Und da gab es eine Gesellschaft, die aus zwei Typen von Menschen bestand. Die einen, die eben optimiert waren, und die anderen, die sozusagen halt mit ihren Fehlern umgehen mussten. Und plötzlich scheinen solche Fiktionen Realität zu werden. Und man kann viel mehr machen als noch vor 20 Jahren. Und jetzt ist sicher die große Frage, ob das auch aus ethischer und sozialer Sicht gescheit und sinnvoll ist.
Mhm. Also es ist immer wieder auch eine moralische Frage, ob man das machen will. Mir ist in diesem Zusammenhang auch noch etwas anderes aufgefallen. Es gibt zum Beispiel diese App für künstliche Freunde und Freundinnen. Das ist aus Japan. Gatebox, das gibt einem dann einfach irgendwie eine künstliche Freundin oder einen Freund. Noch interessanter fand ich diese Geschichte mit der Partnerwahl. Unsere Partnerwahl ist bestimmt von einerseits menschlichen Komponenten. Wir kennen das alles. Wie suchen wir unsere Partnerin, unseren Partner aus? Ich gebe da mal ein paar Adjektive oder nein, ich gebe da mal ein paar Charakteristiken an, die wichtig sind in diesem Zusammenhang, also Sympathie, Anziehung, sogar der Geruch. An den denkt man ja nicht immer, aber das jemand riechen können, ungefähr das Erste. Mhm. Und jetzt kommen wir aber gleich zur DNA. Und offenbar hat man gemerkt, dass Leute sich zu Partnern erwählen, die deren Immunsystem eigentlich konträr ist zu ihrem eigenen, um den Kindern bessere Überlebenschancen zu geben. Wenn man das mal bestimmt, ist meine Erfahrung der Menschheit, danach nützt man das auch aus in der Zukunft.
Ja, und eigentlich hat die Natur das ja selber schon so eingerichtet. Also wenn wir gerade vom Geruchssinn sprechen, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, ob man jemanden riechen kann im übertragenen und nicht übertragenen Sinn, hat sehr viel damit zu tun, ob die zusammenpassen. Und ist das denn besser, wenn jetzt ein Algorithmus ausrechnet, diese Person würde jetzt rein genetisch gesehen super zu mir passen, weil unsere Nachkommen dann sehr viel robuster oder intelligenter wären. Mhm. Ich bezweifle das, ehrlich gesagt.
Mhm. Es geht wieder in das rein, was Katharina gesagt hat, dass man sich das Unperfekte eigentlich wünscht und nicht das Perfekte. Aber trotzdem habt ihr auch ein paar Stellen gefunden, wo man denkt, ja, doch, es könnte doch noch positiv sein?
Nein, ich nicht wirklich. Und zwar, jetzt um beim Beispiel von Patricia zu bleiben, oder diese Partnerwahl. Mhm. Was machen wir denn, wenn jetzt doch das Kind krank ist? Falscher Partner. Hat man sich falsch entschieden? War der Algorithmus falsch? Was passiert dann mit uns als Gesellschaft? Wie gehen wir dann um mit Krankheiten? Haben die versagt, die jetzt krank werden? Haben die Eltern versagt? Und das finde ich einfach ein extrem gefährlicher Gedanke. Ich glaube auch, dass die Natur das schon selber ein bisschen einrichtet. Aber ich bin geschieden, es hat nicht funktioniert. Also so, man kann auch sagen, es gibt doch einfach noch andere, es gibt noch andere Komponenten. Und ich habe ein Kind, das ist seit 10 Jahren krank, körperlich krank. Da war die Schweinegrippe schuld. Es gibt einfach, man kann nicht, wie soll ich das sagen, man kann nicht alles berechnen, ich will nicht, dass die Menschheit alles voraussehen und berechnen kann. Das würde uns wirklich selber zu Algorithmen machen, die andere beurteilen in Scheitern oder in richtig oder falsch. Mhm. Das finde ich ganz gefährlich.
Also das heißt, man überantwortet eigentlich die Verantwortung irgendwo hin, auf das man nicht Zugriff hat, eigentlich quasi, oder?
Ich glaube nicht, dass sich die Frage so ganz einfach lösen lässt, weil es gibt sicher viele Dinge, die wir uns wünschen. Also wenn es um Sprachen geht beispielsweise, ist es doch toll, wenn wir mit möglichst vielen Menschen uns direkt austauschen können, wenn es Technologien gibt, mit denen wir vereinfacht kommunizieren können. Wenn ich das waren Beispiele, wie man den Körper optimieren kann mittels Brillen, dass ich Dinge sehe, die ich sonst nicht sehen kann. Mhm. Warum sollte man das nicht tun?
Das ist etwas, was wir alle ja kennen.
Wir tun es bereits,
oder? Wir sind alle drei Brillenträger, also von dem her,
ja.
Und Trägerinnen.
Und deshalb denke ich, das ist ein fließender Prozess. Und es gibt aber sicher bestimmte Grenzen. Und da muss man wirklich drüber diskutieren, ob man einfach alles macht, was technisch machbar ist, oder ob man aus politischen, moralischen Gründen sagen muss, stopp, hier greifen wir nicht ein.
Ja, das ist ja eben das Interessante an dieser Ausstellung, dass es diese Grenzen auslotet. Wo ist es moralisch verwerflich? Wo kommen wir in ein Gebiet? Und das ist ja total subjektiv, dass man sagt, doch, ja, ist doch eigentlich gut, wenn wir nicht krank werden. Und für jemand anderes denkt man, was geschieht, wenn wir nicht mehr krank sind mit unserer Wahrnehmung von jemandem, der doch krank wird. Also finde ich extrem interessant an dieser Ausstellung. Man wird relativ sanft mal eingeführt in, was gibt's schon, wie gehen wir damit um? Und dann kommt man so nach und nach an diese Fragen, okay, ja, Mist, das wird möglicherweise demnächst mal so sein, oder man gibt uns jetzt noch 50 Jahre und dann wird es so sein. Und das macht mir ein extrem mulmiges Gefühl, weil ich merke, jetzt kommt es in das Gebiet, da müsste ich eigentlich agogo diskutieren, da müsste ich jetzt wirklich eine Meinung mir bilden können, und ich weiß zu wenig, A, und B, möchte nicht nur mit Wissenschaftlern sprechen, weil die Welt anders sehen, als ich sie sehe. Und dort, das ist in dieser Ausstellung extrem gut gemacht, dass man so in dieses Gefilde kommt, dass man denkt, wow, okay, jetzt wird's heikel.
Ja, jetzt geht's wirklich ums Lebendige, jetzt geht's ans Eingemachte.
So, und jetzt hat's total mit mir zu tun.
Ja, und wir werden ja damit konfrontiert. Da ist ein Automat und da sind verschiedene Pillen drin, und plötzlich merkt man, ja, Kaffee trinke ich ja jeden Morgen. Mhm. Und dann sind aber auch Pillen drin, irgendwie, die über den Energy Drink hinausgehen, bis zu Viagra, Ritalin, Kokain, solche Dinge. Und plötzlich merkt man, aha, bis zu einem gewissen Grad gibt es da Substanzen drin, denen ich mich auch bediene. Also, dass das bereits Teil von unserem Alltag ist, sich zu boosten, haben wir vorher gesagt.
Dass sich selbst zu optimieren.
Modifizieren, ein besseres Ich aus sich herauszuholen. Und das ist ja grundsätzlich nicht nur etwas Schlechtes, dass man sagt, ich möchte das Beste aus mir rausholen.
Katharina, stockst du beim Moment, wo man mit künstlichen Mitteln, quasi mit Hilfe von Maschinen oder sonstigen Substanzen sich zu verbessern sucht? Das haben ja unsere Vorfahren auch schon gemacht.
Ja, ich stocke beim Begriff der bessere Mensch. Ich bin jetzt echt ohne Kaffee kein schlechter Mensch. Ich weiß, kenne einfach meinen eigenen Namen noch nicht, bevor ich meinen ersten Kaffee habe. Und das Ding von besser, ist es denn besser? Ist es, wenn... Was heißt denn der bessere Mensch? Das ist irgendwie...
Ich glaube, das ist wirklich...
Werde ich ein besserer Mensch, ja, wenn ich Ritalin nehme? Ja, ich kann vielleicht ein bisschen schneller denken.
Wir könnten es mal ausprobieren. Aber
ich habe es mal ausprobiert. Okay. Funktioniert tatsächlich. Aber es war nicht weiter interessant. Ich habe ein bisschen schneller gesprochen und ein bisschen schneller gedacht. Aber nicht besser gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe die genau gleichen Fehler gemacht wie vorher.
Und das ist doch das Spannende dran. Ist besser als gut? Also ist super besser als gut. Ist es erstrebenswert, immer das Maximum rauszuholen? Und dort würde ich wahrscheinlich auch plädieren, dass manchmal vielleicht gut besser ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Noch nicht so ganz.
Wir machen ja immer eine Bewertung. Und mehr schneller ist besser, mehr ist besser. Das ist total so in diesem Wachstumsdenken drin. Alles muss optimiert sein, aber dass vielleicht tatsächlich ein Ideal gar nicht am Ende von dieser Skala wäre, sondern dass man sagen kann, ja, es ist eben besser, man geht da nicht an diese Grenze. Mhm. Unter Umständen. Aber es ist ganz schwierig, das zu verallgemeinern, weil man wahrscheinlich jedes Feld einzeln betrachten müsste und dann wieder entscheiden, wo ist möglicherweise dieses Ideal.
Ich verstehe allerdings, dass ein gewisser Teil der Ausstellung natürlich auch Angst auslösen kann. Das ist natürlich schon klar. Aber es ist nicht die geballte Ladung von verschiedenen Sachen, die wir hier zu Gesicht kriegen. Alle diese Möglichkeiten einzugreifen in das, was Menschsein eigentlich heißt. Und auch in unserer Beziehung zur Natur auch. Ist es nicht diese geballte Ladung von verschiedenen Dingen, die einem auch Angst macht?
Ja, insbesondere, wenn wir es nun mit Technologien zu tun haben, die unsere Vorstellung übersteigt. Wir können nicht mehr, es gibt unterdessen wirklich Technologien, die sind so komplex, das kann kein Mensch mehr verstehen, was da genau passiert. Und dort kommt doch schon der Punkt, wo wir uns fragen müssen, wie clever ist es, auch Prozesse auszulösen, bei denen man überhaupt nicht weiß, wo sie hinführen, wo man überhaupt nicht abschätzen kann, ist etwas kann man das rückgängig machen, wenn es nicht funktioniert. Und das sind für mich so die Aspekte, wo ich ein bisschen ein ungutes Gefühl bekomme. Mhm.
Bei mir ist schon auch diese, was du jetzt gesagt hast, Patricia, dieses, kann man noch was umkehren irgendwann? Das ist natürlich eine Angstfrage, weil es ist einfach nicht abschätzbar. Aber bei mir beginnt die Angst schon wesentlich früher, nämlich nicht da, wo ich es technisch nicht mehr verstehe, sondern in dieser Bewertung von was richtig und was falsch ist, oder Bewertung, was besser ist oder was gut oder was super ist, die so angestrebt wird. Ich denke da ganz alltäglich an das Schulsystem, ich komme jetzt halt darauf zurück, wo Kinder, die nicht ganz so konform sind, wie wir es uns denken und finden, sollten sie sein, werden sie therapiert. Mhm. Also dann muss man sofort einen Nachteilsausgleich machen oder eine Therapie in Logopädie oder Psychomotorik oder was weiß ich, dann ist gleich die ganze Palette davon, man muss dieses Kind optimieren. Und diese Haltung, die finde ich A, sehr verwerflich, weil es einfach Eigenheiten von Menschen sind, die wir dann als nicht optimal einschätzen oder sagen, das gehört nicht zum Gutsein, das gehört nicht zum Optimalsein, also sollte es wegtherapiert werden. Und da finde ich, da bekomme ich schon ein ungutes Gefühl, wenn es um die Optimierung, ja, wie mache ich jetzt den Bogen zurück?
Ja, ich verstehe es schon.
Wenn ich dann in dieses Zelt komme in der Ausstellung, wo man das Kind optimieren kann, das noch nicht geborene, also das gezeugte Kind, dass es da eine Wahl gibt, wie das jetzt sein soll. Und ich denke, wer bewertet, wie was am besten sein sollte? Mhm. Ja, ich hoffe, versteht, was ich meine.
Ja, also ich habe schon verstanden. Es kann natürlich schon die Frage sein, ja, wer bestimmt denn, was besser ist? Ist das am besten funktionieren in einer Gesellschaft und zu welchem Zweck? Oder dort geht es doch hin, oder? Die Frage ist einfach, ja, machen wir jetzt, produzieren wir nützliche Menschen, um diese Gesellschaft, wie sie jetzt funktioniert, am Leben zu erhalten? Oder was heißt denn besser? Und da gibt es ja auch verschiedene Entwürfe, die wir auch zu sehen kriegen in der Ausstellung, um dort wieder hinzukommen. Also es gibt 5 Menschen, die für sich einen Weg gefunden haben. Eine mit dem Sexchange, eine macht irgendwie Triathlon und fährt inzwischen Fahrrad. Einer ist im Schamanismus, hat zum Schamanismus gefunden, der nordamerikanischen Ureinwohner. Eben, das sind auch so Entwürfe und die sagen dann auch, mein Lebensweg ist besser.
Aber warum geht es, es geht ja nicht um einen Wettbewerb, es geht ja darum, herauszufinden, wie können wir miteinander als Gesellschaft funktionieren, und zwar als eine Gesellschaft, die divers sein darf. Und ich glaube, das, was Katharina vorher gesagt hat, das geht ja in eine andere Richtung, nämlich dass in eine Normierung des Menschen, dass es Bestrebungen gibt, zu definieren, was ist gut, was ist schlecht, dass das quantitative Systeme sind, weil halt so unsere Maschinen funktionieren, die funktionieren mit gut und schlecht, und dass irgendjemand definiert ja dann, was gut und schlecht ist, und meistens sind die guten Menschen die konsumieren und einer Norm entsprechen.
Aber das ist ja das, was ich meine, oder? Dass diese Menschen, die aus rein persönlichen Gründen, der eine zum Schamanismus und die andere zum Fahrradfahren, die definieren für sich selbst, was besser ist, oder? Und das kann man jetzt immer noch von einer anderen Warte aus angucken und denken, naja, also so Fahrradfahren muss ja auch nicht gerade sein. Oder Schamanismus, ich weiß jetzt nicht, was ein Mitteleuropäer damit anfangen kann, richtig. Und gleichzeitig ist das andere ist ein größeres gesellschaftliches Bild, oder? Was dann besser heißt. Das finde ich eben schon noch das Verrückte.
Also diese Einzelporträts, die jetzt angesprochen wurden, die deklarieren, ja, niemand von diesen Personen deklariert das als das absolut Richtige.
Es gibt sogar
jemand, der das, also Sexgender gewechselt hat und sagt, ich weiß nicht, ob das richtig war. Es ist jetzt so. Und das fand ich sehr ehrlich, das hat mir gefallen. Das ist nicht so ein Postulat für... Ich habe jetzt das erkannt und das ist das absolut Richtige für die ganze Welt.
Und gleichzeitig sind es doch Persönlichkeiten, die etwas sehr Spezielles gemacht haben oder erfahren haben. Und was ist denn mit allen Normalos? Und das ist ja vielleicht manchmal auch das Problematische, dass sich diese Normalos an diesen Super-Egos eben, die sehr eine große Präsenz auch in den Social Media haben, orientieren und dann denken, ja, ich muss mehr aus mir machen, als ich bin. Und dort würde ich ein bisschen dafür plädieren, wieder für das Normale und nicht für das Extreme.
Ein Stichwort ist vorher gefallen, das ich noch schnell angucken möchte. Also oder besser gesagt, ich möchte jetzt eigentlich in Klammern setzen, dieses Normierung, weil Normierung für mich, hieß das eher so Fehlervermeidung? Ganz wichtig dort, wo es um Kinder geht und auch sonst, oder? Dass man diese Selbstoptimierung tatsächlich wie Fehler, die eigentlich menschlich sind, versucht zu vermeiden. Und gleichzeitig der Natur noch ein Schnippchen zu schlagen.
Ja, Fehlervermeidung wäre der Tod. Also wir leben von Fehlern auch. Nicht ausschließlich. Aber ich finde, das macht uns menschlich. Und es gibt ja auch einen Film in der Ausstellung, den habe ich nicht ganz gesehen, aber wo eigentlich jemand plädiert dafür, dass wir Gott ähnlich werden, dass wir eigentlich alles so weit optimieren, dass wir Gott sind schlussendlich. Und das möchte ich auf keinen Fall. Das stelle ich mir. Ich liebe den Makel. So. Ich will nicht gottähnlich sein.
Ich habe ein nettes Zitat aus einem Buch vom amerikanischen Schriftsteller Richard Powers gerade kürzlich gelesen, wo ein Astrobiologe sagt: Unsere Smartphones haben uns zu Göttern gemacht. Mit denen können wir alles. Leider kann man die Dinger nicht richtig auf die Gabel knallen wie früher, wenn einem das Gegenüber auf den Wecker geht. ist doch sehr hübsch, was die technologische Entwicklung angeht auch. Jetzt eben, es ist eine Ausstellung, die ist recht reichhaltig. Wir haben 1,5 Stunden ungefähr dort drin verbracht. Man könnte natürlich noch wesentlich länger dort bleiben. Mhm. Es werden wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen, Fragen, die uns alle etwas angehen, die auch sehr, sehr zeitgemäß sind, weil jetzt gerade im Moment alle diese Fragen auch debattiert werden. Was ist mit den Antworten? Habt ihr irgendwelche erfahren?
Man wird, glaube ich, schon ein bisschen allein gelassen. Aber das ist vielleicht auch das Gute dran, weil sobald da Antworten kämen und nicht Fragen, würde man sehr schnell vermutlich auch selber eine Gegenposition einnehmen und sich nicht auf diese Debatte einlassen wollen. Insofern, ich glaube, es ist gut, da mit Fragen zu arbeiten. Aber es ist auch ein bisschen eine Überforderung, würde ich sagen.
Es gibt auch keine Antworten, sonst wäre es nicht zeitgemäß. Wir haben ja noch keine Antworten auf viele dieser Fragen. Es gibt viele Menschen, die sagen, also Koryphäen auf ihrem Gebiet, die sagen, das ist das einzig Machbare und das ist das einzig Richtige. Aber im Grunde genommen lebt die Ausstellung auch davon, dass sie Fragen stellt, zu denen eben noch keine Antworten existieren. Das macht es spannend. Mhm. Sonst wäre es platt, wenn da Antworten stünden, fände ich es auch ein bisschen platt. Ja, ganz so einfach ist es dann eben doch nicht.
Es sind aber auch nicht ganz neue Fragen, das muss man auch sagen.
Es sind auch nicht neue Fragen.
Also ich möchte nur mal daran erinnern, dass der Frankenstein-Roman von Mary Shelley von 1818 stammt. Also schon vor 200 Jahren hat man sich Gedanken dazu gemacht, aber vielleicht...
Das ist einfach sehr konkret jetzt.
Und dass man dort vielleicht in diesem Roman stärker moralische Bedenken anmeldet, als jetzt hier bei diesen Fragen, die wir jetzt gerade am Debattieren sind. Das sind ja nicht moralisch, sondern andere Argumente.
Doch, ich finde sie sehr moralisch.
Findest du sie sehr moralisch?
Ja, sehr. Also ich wurde oft an meine Moral appelliert und habe auch da gemerkt, Mist, ich hab selber noch keine klare Haltung dazu. Das, ich finde die Ausstellung immer wieder sehr moralisch, weil es was in mir geweckt hat. Also die Ausstellung selber ist nicht moralisch.
Nein, ich meine mehr eine Frage an die Ethik.
Ja.
Möglicherweise.
Frage an die Ethik, ja, finde ich, wird gerade im mittleren Teil sehr, sehr, sehr gestellt. Mhm. Also bei mir halt, sobald es um diese Föten geht und den Eingriff in das Leben, das noch am Beginnen ist, wow, finde ich schon, kommt die Ethik ganz schön.
Ja, da kommst du natürlich auch, ja, aber das darf man ja dann auch, man darf dann auch mit Moral reagieren. Aber die Ausstellung per se, die stellt
per se, ja, absolut, genau. Oh, einen Aspekt vielleicht noch, diese ganzen technischen Fortschritte, die in der Ausstellung zur Geltung kommen, was man noch kann, was man noch besser könnte, was es auch schon gibt. Oder die Optimierung, die zielt ja oft darauf hin, dass man es nicht mehr selber tun muss. Und dieses nicht mehr selber tun, wird ja dann kommt man irgendwann zur Langeweile, oder nicht? Wenn man es nicht mehr selber macht. Keine haptische Ausführung mehr. Alles läuft nur noch über das Gehirn und über die Tastatur.
Ja, und die Tastatur, also das Smartphone hinter der Tastatur nimmt einem ja auch das Gedächtnis ab.
Nimmt das Gedächtnis ab und man kann auch reinsprechen, muss gar nicht mehr schreiben. Und es wird schon, die Spracherkennung nimmt schon alles auf. Dann finde ich, kommt dann die Langeweile wieder irgendwann, oder? Ist man irgendwann wieder auf sich gestellt, hat nichts mehr zu tun und...
Also Langeweile finde ich ein interessantes Thema für einen anderen Kulturstammtisch, aber bitte, Patricia.
Ich möchte es aufnehmen. Wir haben nämlich ganz kurz im letzten Raum darüber gesprochen, als es darum ging, dass die Maschinen oder eigentlich auch schon beginnen, Kultur zu machen, zu produzieren. Also dass die besseren Romane schreiben oder die besseren Filme produzieren. Und bislang bin ich immer so mit dem Selbstverständnis durch die Welt gegangen, aha, das ist noch so eine Ecke, die unangetastet ist.
Aber die der Kreativität.
Natürlich. Und da war eben eine, ich glaube, es war eine Schriftstellerin, die gesagt hat, ja, Kreativität, das sei für sie eigentlich sehr stark mit Langeweile verbunden. Deshalb mache ich jetzt gerade diesen Link. Aber ich denke, das ist wirklich spannend und in den Künsten werden ja neue technologische Entwicklungen oftmals gerade aufgenommen und ausprobiert und anders angewendet. Und das ist etwas, das mich sehr interessiert. Und ist es tatsächlich so, dass jetzt ein Programm die interessanteren Geschichten schreiben kann?
Nein, das ist Blödsinn. Nein, echt, das ist Blödsinn. Die Kreativität funktioniert nur sinnlich. Mit allen Sinnen, das ist Blödsinn. Mhm.
Ja, mal gucken, ob es irgendwann mal diesen Algorithmus gibt, der tatsächlich wild Gedanken herumschießt, wie wir das manchmal können, in unserem Unterbewussten, das uns regiert, oder? Und das manchmal auch zum Vorschein kommt. Mal schauen, ob der Algorithmus das irgendwann mal erledigen kann.
Jetzt es gibt etwas ein genaues Datum dazu. Die sagen ja, der Tag von dieser sogenannten technologischen Singularität, das ist um 2045. Und das sind...
das schaffe ich noch.
Ja, und das ist schon was Spannendes, wenn diese Netzwerke, die jetzt dauernd gefüttert werden mit Daten, mit Gedanken von Menschen und mit die intelligentesten Menschen, die entwickeln Dinge, und das wird vielleicht im Moment noch immer in ganz bestimmten Bereichen verbessert, aber was ist, wenn diese ganzen Bereiche miteinander gekoppelt werden und sich das potenziert? Also ich weiß nicht, was dann sein wird, aber
wir dürfen uns nicht unter Wert verkaufen, finde ich. Wir sind immer noch Menschen,
soziale Wesen, die auch eine Körperlichkeit haben, und das hat eine Maschine bislang nicht.
Aber was passiert, wenn die Maschine das trotzdem hat? Das ist auch schon Teil von schwedischen Fernsehserien, wo plötzlich die Roboter zum Leben erwachen und eigentlich die besseren Menschen abgeben.
Als ja, aber da sind wir zu egoistisch dann schlussendlich. Ich glaube nicht, dass wir dann sagen, okay, wir treten jetzt zwei Schritte zurück, ab jetzt sind die Roboter die besseren.
Ich würde behaupten, dass das ein fließender Prozess wird, weil wir sprechen schon jetzt mit Maschinen und haben plötzlich Gefühle für Maschinen.
Ja, aber ich finde mein Handy trotzdem nicht intelligenter als mich. Also mein Handy intelligenter schon.
Es kommt
nicht,
alles noch.
Nicht der bessere Mensch als
ich. Ich möchte noch ganz zum Schluss noch dieses Stichwort der Angst, das schon mal aufgekommen ist, noch aufgreifen. Solche Neuerungen, die lösen Ängste aus. Und das wissen wir, auch aus der Vergangenheit. Eben Frankenstein habe ich schon mal zitiert, in den letzten 200 Jahren immer wieder. Autos haben irgendwie für Angst gesorgt, wahrscheinlich Telefone auch. Wer weiß, was alles an technologischem Fortschritt mit ganz vielen Ängsten verbunden war. Habt ihr euch alleingelassen gefühlt mit solchen Ängsten hier in der Ausstellung?
Ich hatte Patricia.
Okay.
Ja, ich habe mir einfach, es hat vielleicht weniger mit das, was die Ausstellung damit zu tun, was die Ausstellung leisten kann, als damit, was es bei mir gedanklich auslöst. Und ich glaube, da sind schon viele Dinge, die im Moment in Gang sind, die mir tatsächlich Angst machen, wenn man das Gefühl hat, dass man jedes Problem mit Technologien lösen kann, aber nicht und das Gefühl hat, jetzt können wir dem Klimawandel beikommen, wenn wir da irgendwie was in die Luft pusten. Aber eigentlich wissen wir nicht, was das letztendlich für Folgen hat. Und wenn ich so ein bisschen in die Geschichte schaue, habe ich das Gefühl, der Mensch ist irgendwo auch ein dummes Wesen, das nicht aus den Fehlern lernt. Und ich habe schon das Gefühl, dass es ganz dringend ist, dass man bei all diesen Entwicklungen diese Debatte führt, und zwar nicht nur, was die technologische Machbarkeit angeht, sondern was wir gerade im Begriff sind zu tun und ob das für die Menschheit wirklich gut ist. Also, ja, dieses Unbehagen, das ist bei mir jetzt schon geblieben.
Super, die zweite Schöpfung heißt diese Ausstellung im Museum für Kommunikation. Werdet ihr Leute dazu auffordern? Willst du zum Beispiel deine Kinder hierhin mitnehmen? Würdest du das, Katharina?
Mache ich, auf jeden Fall. Ja, ich werde es weiterempfehlen. Ich finde es eine spannende Ausstellung.
Bei mir hat der Computer zwar am Schluss gesagt, dass ich die Ausstellung lustiger als geistreich fand, aber da...
Ja, das war die Gesichtserkennung am Schluss.
Ja. Da ist er aber noch nicht so gut im Bilde, wie ich das tatsächlich empfand, weil ich fand die Ausstellung sehr sehenswert und nicht einfach lustig. Er hat mich auch vom Alter her ganz falsch eingeschätzt. Also von dem her haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, um uns darüber Gedanken zu machen. welche Anteile das wir da beitragen wollen und was wir den Maschinen überlassen wollen.
Was mir am besten gefallen hat bei der Gesichtserkennung, ich war im Alter zwischen 48 und 63. Ich ziehe natürlich die erste Version vor.
Unbedingt.
Ja, muss man so machen. Ist gesünder. Super, die zweite Schöpfung, eine Ausstellung im Museum für Kommunikation in Bern. Herzlichen Dank für die Teilnahme im Gespräch. Patricia Schneider und Katharina Fischer, mein Name ist Erik Fackung.